Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zur Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Im Studio verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Uli Schmitz und Burkhard Jäger vom Friedenszentrum Braunschweig. Unser Thema heute: Entkopplungstendenzen und die Friedensbewegung. Zunächst einmal, was versteht ihr denn unter dem Begriff Entkopplungstendenzen, beziehungsweise was hat dies mit den Perspektiven der Friedensbewegung zu tun?
Naja, wir sehen uns derzeit national und international einer Entwicklung gegenüber, in deren Verlauf scheinbar festgefügte Wahrheiten, institutionelle Bindungen, sowohl wirtschaftlicher als auch politischer, militärischer Art, sowie entsprechende Strukturen in Frage gestellt werden, beziehungsweise sich aufzulösen beginnen. Und diese Prozesse wirken natürlich wiederum auf die Friedensbewegung zurück, stellen uns vor neue Herausforderungen und auch vor neue Aufgaben. Und diesen Gesamtzusammenhang wollen wir hier deutlich machen.
Könnt ihr das ein bisschen konkretisieren?
Gut, nehmen wir zunächst den globalökonomischen Bereich. Es liegt noch gar nicht so lange zurück, da schwärmte man ja von den zu erwartenden Segnungen der Globalisierung. Man propagierte eine nivellierte weltweite Wohlstandsgesellschaft, die auf dem weltweiten Austausch von Gütern und Dienstleistungen beruhen sollte.
Wo seht ihr den Bezug zur Frage der weltweiten Beziehungen zwischen Völkern und Nationen?
Zu einer im positiven Sinne verstandenen Globalisierung kann es keine Alternative geben. Sie bestände denn in einem Rückfall in den Nationalismus nach außen und rechtsautoritärer Formierung nach innen. Das Problem ist, die ökonomische Globalisierung als Triebfeder für alle daraus sich ergebenden Vernetzungsprozesse vollzieht sich nach den Gesetzmäßigkeiten einer von privaten Profitmaximierungsinteressen diktierten Ökonomie. Langer Satz, aber damit verbunden ist eben die schrankenlose Ausbeutung von Mensch und Umwelt. Und genau das führt dazu, dass nicht nur die potenziell positiven Gehalte der Globalisierung verloren gehen.
Das müsste mir noch ein bisschen näher erklären.
Naja, geht man einmal davon aus, dass die moderne, das heißt die industrie- und finanzkapitalistische Variante der Globalisierung, ihren historischen Ausgangspunkt in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte, dann nähern wir uns jetzt unseres Erachtens einen qualitativen Umschlag. Denn seit dem Ende des Bretton Woods-Systems Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts sehen wir ja, dass die ökonomische Basis der bisherigen weltweiten Hegemonialstellung der USA abzuschmelzen beginnt. Und zwar parallel zum Aufstieg konkurrierender ökonomischer und politischer Konglomerate. Der Versuch bestimmter Fraktionen des Blocks an der Macht in den USA, repräsentiert durch Donald Trump, wie gesagt, repräsentiert, denn kurzschlüssige Personalisierungen sind hier natürlich fehl am Platze. Donald Trump repräsentiert nur eine bestimmte Fraktion in den USA. Also der Versuch dieser Fraktion, diese Entwicklung rückgängig zu machen, gipfelt ja in den bekannten protektionistischen Erlassen der Auflösung bzw. Stornierung von Freihandelsvereinbarungen wie zum Beispiel TTIP, TTP und so weiter. Und ebenso natürlich in einer unten noch näher auszuführenden Innenpolitik. Ja, und diese Strategie wird natürlich von einer zunehmend aggressiven Außenpolitik im Vergleich jetzt Nordkorea, Iran und auch einer polemischen Rhetorik gegen ja sogenannte Verbündete und andere Konkurrenten, nehmen wir EU, Volksrepublik China als herausragende Beispiele, flankiert. Das stellt natürlich keinen Widerspruch hierzu dar, sondern ist die logische Ergänzung. Und darüber hinaus weist die Forderung der USA an die NATO-Partner nach einer Erhöhung der Rüstungsausgaben um 2% ihrer Wirtschaftsleistung natürlich darauf hin, dass eine Intensivierung des aggressiv-militärischen Ausgreifens nach außen angepeilt wird.
Wie seht ihr also die weiteren Perspektiven nach den Forderungen des US-Präsidenten Trump?
Wir meinen, es besteht die reale Gefahr, dass die Welt sich in ein Gemisch abgeschotterter Wirtschaftsräume und damit auch politischer Einheiten auflöst. Die Folgen wären Isolationismus nach außen, Nationalismus und gesellschaftliche Polarisierung nach innen.
Muss diese Entwicklung den Globus zwangsläufig gefährlicher machen?
Eine solche Entwicklung führt zwangsläufig zu aggressivem Wettbewerb mit den weltweiten Konkurrenten, nämlich um die begrenzten Ressourcen und Absatzmärkte auf diesem Planeten. Wir laufen unseres Erachtens Gefahr, in eine Konstellation zurückzufallen, die einige Ähnlichkeiten mit jener am Vorabend des Ersten Weltkrieges hat. Auch damals hatten wir ja alle Zutaten für ein entsprechend explosives Gemisch. Eine Phase der relativen, muss man natürlich vorsichtigerweise sagen, Stabilität in Europa wurde abgelöst von einem weltweiten Wettrennen um den sogenannten Platz an der Sonne. Hier insbesondere ausgelöst durch das Deutsche Reich als neu aufkommende Macht im Konzert der Global Player damals. Auch hier hatten wir ja die klassische Kombination Expansionstendenz nach außen und zunehmende soziale und politische Instabilität nach innen. Und hier eben, wie gesagt, primär in Deutschland, wo die konstitutionelle Monarchie mit ihren Ungleichheiten zunehmend in Frage gestellt wurde. Und auch im zaristischen Russland nach der Revolution von 1905.
Man sagt aber, Geschichte wiederholt sich ja nicht einfach. Und außerdem ist das Risiko eines Weltkrieges heute doch angesichts atomarer Vernichtungspotenziale doch ungleich geringer.
Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht schablonenhaft, aber es gibt beunruhigende Analogien. Wir sehen heute wieder, wie in Europa seit 1898, insbesondere mit der Auflage des deutschen Flottenbauprogramms und dem daraus resultierenden Rüstungswettlauf, eine Dynamisierung der Verhältnisse. War die Zeit des Kalten Krieges mit seinem Gleichgewicht des Schreckens, beliebter Topos damals, und klar abgegrenzte Einflusssphären, eine Zeit einer zwar immer gefährdeten Stabilität mit Phasen, die bisweilen hart an den Rand eines Atomkrieges führten. Ich denke hier insbesondere an die Kuba-Krise oder an die Ereignisse rund um das NATO-Kriegsspiel Abel Archer 1983. So war für den potenziellen Kriegsgegner doch immer klar erkennbar, wo nicht zu überschreitende Grenzen lagen. Diese Stabilität, in Anführungsstrichen müsste man das natürlich auch setzen, ist mit dem Zusammenbruch des sowjetischen Bündnissystems definitiv zu Ende gegangen. Mit dem Wegfall des militärischen und politischen Gegners, der zudem aus der Sicht der westlichen Eliten immer auch eine gefährliche Systemalternative verkörpert hatte, fielen auch die Einhegungen, die die ökonomischen, politischen und damit auch militärischen Expansionspotenziale des Westens bis dato noch gebunden hatten. Die NATO dehnte sich dann, absprachewidrig, bis an die Grenzen Russlands aus. Afghanistan, der Irak, Libyen wurden unter fadenscheinigen Vorwänden angegriffen und faktisch zu sogenannten Failed States, das heißt gescheiterten Staaten, die kaum noch staatliche Strukturen aufweisen, in deren Inneren das Faustrecht regiert und in letzter Konsequenz die Anarchie ausbricht. Ebenso wurde die Ukraine an die Seite des Westens geputscht und die Machtergreifung in Syrien wurde erst durch das Eingreifen Russlands verhindert. Die vielen kleinen Konflikte, in Anführungsstrichen natürlich zu setzen, denn für die Menschen dort vor Ort sind diese Konflikte ja mitnichten klein, sondern bringen unsagbares Elend über die Gesellschaften, die man ja als das möglicherweise als das Abfallprodukt dieser Entwicklung begreifen könnte. Oder nicht nur möglicherweise, denn sie sind ja das Abfallprodukt dieser Entwicklungen, wie zum Beispiel in Jemen, Mali, die Bewegung Boko Haram in Nigeria, die sind ja gar nicht mitgezählt. Darüber hinaus denkt man offensichtlich in den militärischen Führungsstäben der USA offensichtlich mittlerweile auch darüber nach, Kriege, auch nukleare, wieder führbar zu machen. Die neue Militärdoktrin der USA, die sollte sich meines Erachtens jeder einmal zu Gemüte führen, nennt nicht nur Russland und die Volksrepublik China als Hauptgegner, sondern bezeichnet, und das ist das Neue, das atomare Element, so wortwörtlich, wieder als wichtigsten Bestandteil der sogenannten Abschreckung. Integraler Bestandteil der neuen Militärdoktrin ist darüber hinaus die Entwicklung kleinerer Atomsprengköpfe. Also kleinerer müsste man natürlich auch hier wieder in die destruktiven Häkchen setzen, die Schwelle zum begrenzten Einsatz von Nuklearwaffen senken sollen.
Aber sind denn die USA ökonomisch überhaupt stark genug, einen solchen Kurs der kriegerischen Expansion auf Dauer durchzuhalten?
Das ist ja genau das Problem. Ein Problem, was die Gesamtsituation nur noch gefährlicher macht. Die USA sehen sich heute, anders als nach dem Zweiten Weltkrieg, ökonomischen und damit auch politischen und potenziell natürlich auch militärischen Konkurrenten gegenüber, die man nicht einfach durch einen inszenierten Putsch oder einen fingierten Aufstand beseitigen kann. Wer Beispiele will, der Iran, der Sturz Mossadeghs 1953, es ging weiter mit Guatemala, dem Sturz und die Ermordung Patrice Lumumbas im Kongo 1961, Brasilien, Indonesien, Griechenland 67, Chile 73. Es ist durchaus eine Blutspur, die sich da durch die Politik verursacht, durch die USA zieht. Die USA sind heute eine Macht, die zwar den Kalten Krieg gewonnen hat, aber auch aus rein ökonomischen Gründen nicht mehr in der Lage ist, eine Hegemonie wie nach 1945 zu etablieren. Daraus resultiert zum Beispiel Trumps Forderung nach einem sogenannten Burden Sharing, heißt Lastenteilung, mit den europäischen Alliierten der USA. Heißt konkret die Formulierung des 2%-Ziels, was allerdings schon von der NATO auch vor Trump so formuliert wurde. Diese Forderung ist aber auch aus der Interessenperspektive der USA ambivalent, denn sie spielt jenen Kreisen in Europa in die Hände, die ohnehin auf eine stärkere politische und damit auch militärische Emanzipation von den USA anstreben. Auch dies ist also ein mögliches Element einer, und da haben wir wieder das Wort, sicherheitspolitisch entkoppelten Welt.
Wie sieht der innenpolitische Aspekt mit Blick auf diese Entkopplungstendenzen aus?
Hier haben wir fast ein Musterbeispiel für die Tatsache, dass Staaten, die innenpolitisch instabil werden, verstärkte expansive Impulse nach außen entwickeln. Die USA sind heute nicht nur eine Macht, die sich ökonomisch im Niedergang befindet, sondern auch eine solche, deren Gesellschaft nicht mehr identisch ist mit jener der zurückliegenden Phasen der US-amerikanischen Geschichte. Und hier haben wir verschiedene Trends. Erstens, die ökonomische und soziale Polarisierung in der US-Gesellschaft schreitet zügig voran und schafft für das, was man den Block an der Macht nennt, zunehmend Legitimitätsprobleme. Es ist ein in der Geschichte unseres Erachtens immer wieder zu beobachtendes Moment, dass diese Probleme durch die Projektion von Aggressionspotenzialen nach außen abgelenkt werden sollen. Auch hier gibt es eine beunruhigende Parallele zum Deutschen Kaiserreich am Vorabend des Ersten Weltkrieges, auf die wir ja vorhin schon hingewiesen haben. Zweitens, es formiert sich in den USA eine Protestbewegung, die zwar noch als sehr widersprüchlich erscheint und auch fragmentiert auftritt, die aber jedoch entschlossen ist, gegen die zunehmende soziale und ökonomische Zerklüftung der Gesellschaft aufzutreten, sich gegen rassistische Übergriffe wehrt, sich für sexuelle Emanzipation und Vielfalt einsetzt und generell eine sozial gerechte Ordnung einfordert. Als dritten Trend, den wir hier ausgemacht haben, es zeigt sich auch, dass sich selbst innerhalb der etablierten Apparate, aus der Sicht der Herrschenden, alarmierende Auflösungserscheinungen zeigen. Dass ein Mann wie Bernie Sanders, der für US-amerikanische Verhältnisse als linksradikal zu bezeichnen ist, Hillary Clinton beinahe die Präsidentschaftskandidatur streitig machen konnte, ist ein Indiz dafür unseres Erachtens. Ebenso die Tatsache, dass in den letzten Vorwahlen zu den Midterm Elections, also den Zwischenwahlen zum Kongress und Senat, sich Kandidatinnen dieses Flügels auch durchsetzen konnten. Und als vierter Trend, die soziologische Basis Trumps, nämlich weiß, angelsächsisch, protestantisch, die schrumpft. Hier wächst insgesamt betrachtet ein Protestpotenzial heran. Die Trump'sche Steuerreform beschneidet die ohnehin schon bescheidene Qualität des US-amerikanischen sogenannten Sozialstaates auch noch mehr. Ergänzt und flankiert wird diese Entwicklung durch eine gezielte reaktionäre Formierung der höchsten Justizebenen durch die Trump-Regierung. In dieses Bild passt natürlich auch, dass seit 9/11, also dem Anschlag auf die Twin Towers, auf das World Trade Center 2001, mit dem Patriot Act für die US-Geheimdienste weitgehende Möglichkeiten zur Ausforschung des eigenen Volkes installiert worden sind. Dass in stabilen, also insgesamt wäre festzuhalten, dass in stabilen sozialen und ökonomischen Systemen intakte Gleichgewichtsverhältnisse zwischen Staat und Gesellschaft löst sich also auf, entkoppelt sich, um wieder auf diesen Begriff zurückzukommen.
Was ist eure Schlussfolgerung aus diesen politischen Entwicklungen?
Wir sehen uns unseres Erachtens einer Welt gegenüber, die sich machtpolitisch, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich und sozial zu fragmentieren, also zu zerteilen und damit also auch zu entkoppeln droht. Dies vor allen Dingen im Widerspruch, und das ist eine scheinbare Paradoxie, zu den reichen Möglichkeiten der Teilhabe, die für uns alle aufgrund der technologischen Entwicklung mittlerweile bestehen und möglich sind. Es sind klar benennbare Interessen, die der Verwirklichung dieser Möglichkeiten entgegenstehen. Für uns als Friedensbewegung resultiert daraus die Notwendigkeit, diesen Tatbestand klar zu benennen und gesamtgesellschaftlichen Widerstand dagegen zu mobilisieren.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Bei mir im Studio sitzen heute Uli Schmitz und Burkhard Jäger. Unser Thema lautet Entkopplungstendenzen und die Friedensbewegung. Wenn eure Analyse der Veränderungen und eure Einschätzung der Bedrohungen richtig ist, dann müssten sich doch Massen engagieren. Warum ist die Friedensbewegung denn so schwach?
Zunächst einmal ist ja in vielen Bereichen festzustellen, dass es einen Rückgang des ehrenamtlichen Engagements gibt. Das liegt meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach sicherlich an der intensiver und stressiger gewordenen Erwerbsarbeit und auch an zunehmendem Druck an Schulen und Hochschulen, der kaum noch Freiräume lässt. Hinzu kommt eine weitgehende Individualisierung der Gesellschaft. Die teilweise extensive Nutzung von Handy und Internet führt häufig zu weniger persönlichem Austausch. Und der Chat im Netz ersetzt unseres Erachtens nicht kollektive Diskussionen und Freunde auf Facebook sind auch kein Ersatz für eine solidarische Gemeinschaft. Und nicht zuletzt verzeichnen wir natürlich auch eine zunehmende Politikverdrossenheit. Ich denke, nicht nur Parteiverdrossenheit, sondern tatsächlich auch Politikverdrossenheit. Und da stehen wir mit den Schwierigkeiten, glauben wir, nicht so ganz alleine.
Ist die Bevölkerung sich der drohenden Gefahr vielleicht gar nicht bewusst?
Da ist was dran. Die Anti-Atom-Tod-Bewegung in den 50er oder 60er Jahren oder 50er und 60er Jahren war ja auch nicht zuletzt deshalb so stark, weil die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges noch sehr präsent waren. Heute dagegen ist diese Generation nicht mehr da. Außerdem gab es die Befürchtung, dass die Atomwaffen direkt in Deutschland stationiert werden sollten. Das war auch die Haupttriebkraft in den 80ern. Der sogenannte Nachrüstungsbeschluss 1979 und die drohende Stationierung von Pershing II auf deutschem Boden machte Deutschland direkt zur Zielscheibe. Das haben Millionen damals verstanden und Hunderttausende gingen folgerichtigerweise auch auf die Straße. Heute lagern zwar amerikanische Atomwaffen in Büchel und sollen durch noch effektivere ersetzt werden, aber das ist nicht im Massenbewusstsein. Trotzdem gibt es dort eine Bewegung, die eine Umsetzung des Bundestagsbeschlusses von 2010, die Atomwaffen abzuziehen, fordert. Einen solchen Bundestagsbeschluss gibt es, nämlich auch wenn wenige darum wissen.
Nun sind für unsere Bevölkerung die gegenwärtigen Kriege ja auch relativ weit weg.
Auch das ist sicherlich ein Faktor. Ein anderer ist, dass es zwar durchaus deutsche Todesopfer gibt, aber nicht in nennenswerter Zahl. Darüber hinaus spielt eine Rolle, dass die Wehrpflicht ausgesetzt ist und damit auch weitgehend die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg und Frieden in den Familien.
Die hohe Zahl der Flüchtlinge in Europa sind ja eine direkte Folge der Kriege, aus denen sie fliehen. Kann dieser Zusammenhang nicht für die Friedensbewegung nutzbar gemacht werden?
Durchaus. Aber nicht so verstanden, dass wir gegen Krieg sind, weil wir keine Zuwanderung wollen. Sondern wir sind gegen den Krieg, weil wir nicht wollen, dass Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Aber das Thema Flüchtlinge ist durchaus interessant im Zusammenhang mit der Frage, ob sich Menschen bei gefühlter Bedrohung wehren. Da gehen plötzlich viele auf die Straße, demonstrieren, gehen wieder wählen und votieren dann für Parteien am rechten Rand. Nun ist das für uns als Gegenwehr die falsche Richtung mit den falschen Partnern. Was da eben passiert, ist für uns nicht akzeptabel. Aber es macht deutlich, was passiert, wenn Politiker nicht die Probleme der Menschen, egal ob deutsch oder migrantisch, lösen. Wenn sie dann noch zusätzlich Angst schüren, führt das einerseits zur Lähmung, andererseits aber auch zur Gewaltbereitschaft.
Das heißt, der Friedensgedanke wird überlagert durch andere Bedrohungsszenarien?
Genau so ist das. Da ist eine Menge Aufklärungsarbeit nötig in dem Sinne, dass der Kampf um Frieden nicht mehr isoliert von anderen Krisen dieser Gesellschaft gesehen werden kann.
Die Rechten haben ja immer sehr einfache Antworten. Aber in einer immer komplexer werdenden Welt scheinen die Lösungen immer schwieriger zu werden.
Einfache Lösungen gibt es eben nicht. Es hängt alles mit allem zusammen. Wobei wir an der verständlichen Vermittlung sicher noch arbeiten können. Allerdings müssen wir an dieser Stelle auch über die Rolle der Medien reden. Das, was ihr von Radio Okawelle hier macht, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Menschen vor Ort zu Wort kommen lassen, Kontroversen öffentlich machen, das ist eine tolle Sache. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wird doch in allen Medien das Bild vermittelt, alle NATO-Länder und alle Verbündeten des Westens sind die Guten, China, Syrien und nun vor allem der Iran und Russland sind die Bösen. Mit dem Ende überschaubarer Blockgrenzen trägt das Gut-Böse-Schema einfach nicht mehr, wenn es denn überhaupt richtig war. Politik sollte jetzt ja in der Regel nicht nach Schwarz-Weiß und nach Gut und Böse betrieben werden, sondern man sollte bei der Analyse, denken wir, von Interessenidentitäten und Interessendefinitionen ausgehen. Trotzdem wird es von den Politikern und von den Massenmedien natürlich gepflegt, dieses schöne, berühmte Schema von Gut und Böse. So, Politik ist natürlich immer Interessen geleitet. Und Aufgabe der Medien wäre es, offenzulegen, wer hat welche Interessen und welche Handlungen folgen daraus. Konkret heißt das, wo geht es um Rohstoffe und oder geostrategische Interessen? Natürlich wird es da wieder kompliziert, weil es bei verschiedenen Themen auch unterschiedliche Interessenkoalitionen gibt. Medien, die sich als wirklich vierte Gewalt verstehen, müssten unserer Ansicht nach selbstständig und unabhängig recherchieren. Sie müssten investigativen Journalismus betreiben und auch verschiedene Darstellungen liefern. Weg von zweierlei Standards. Zum Beispiel bei der Beurteilung von Sezessionen. Im ehemaligen Jugoslawien waren sie gut und wurden vom Westen unterstützt. Im Fall der Krim sind sie völkerrechtswidrig. Das haben allerdings nicht nur die einzelnen Journalisten zu verantworten, sondern ist auch den ökonomischen Rahmenbedingungen geschuldet. Kaum noch eigene Redaktionen, nur noch Agenturmeldungen und sogenannte freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nur nach veröffentlichten Zeilen bezahlt werden. Und dann natürlich auch die Rücksicht auf Anzeigenkunden, aber natürlich auch parteiliche Redakteure, schlicht und einfach.
Wo seht ihr Ansatzpunkte in der Friedensarbeit, um stärker zu werden?
Ja, wir müssen einfach dringend jünger werden. Dafür müssten wir im Internet stärker präsent sein. Internet lenkt ja nicht nur ab, sondern bietet auch große Chancen. Da kommen spontan mal eben Hunderte von zumeist jungen Menschen zusammen, die wir mit eben viel längerer Mobilisierung nicht erreichen. Letzte Beispiele dafür, die beiden Demonstrationen der Aktion Seebrücke. Außerdem beobachten wir natürlich, dass kürzere Aktionen ohne eine langfristige Bindung an Bedeutung gewinnen. Das andere ist, konkreter und effektiver zu werden. Menschen wollen sehen, dass ihr Einsatz was bringt und dass ihnen auch wirklich Aufmerksamkeit geschenkt wird. Deswegen sind zum Beispiel direkte, gewaltfreie Aktionen so wichtig. Blockaden in Ramstein und Büchel zum Beispiel oder jetzt in Unterlüss, wo die Firma Rheinmetall die Waffen zum Beispiel für die Kriege in dem Jemen produziert, und über Tochterfirmen die viel zu laschen Exportbestimmungen noch umgeht. Dort mobilisierte eine Initiative mit dem Slogan Rheinmetall entwaffnen, der Krieg beginnt hier. Und da waren sehr viele junge Menschen vor Ort in einem Camp mit direkten Aktionen, Diskussionen mit der Bevölkerung. Und auch die Demo hatte einen sehr jungen Charakter, was mir persönlich sehr gut gefiel. Und nicht zu vergessen, junge Leute haben andere, oft radikalere Aktionsformen.
Es gibt ja durchaus verschiedene vorhandene Bewegungen zu anderen Fragen. Seht ihr darin eher eine Konkurrenz oder einen Bündnispartner?
Ja, das sind natürlich Bündnispartner. Ein Punkt Bewegung, finden wir, sind wichtig, weil da engagieren sich Menschen mit viel Empathie für eine Sache, die sonst öffentlich so nicht wahrgenommen würde. Was aber wichtig und nötig ist, dass sich diese Bewegungen vernetzen und gegenseitig unterstützen. Auf persönlicher Ebene funktioniert das gegenseitig schon. Und wenn wir klar machen können, dass unsere Gegner dieselben sind und vor allen Dingen, dass auch eine sichtbar starke Bewegung noch Unbeteiligte mitziehen kann, dann haben wir sicher bessere Chancen. Ein, wie wir finden, gutes Beispiel war die Münchner Demonstration im Juli, Hashtag ausgehetzt. Da ist es gelungen, unterschiedliche soziale Bewegungen zusammenzubringen. Friedensbewegung und Gruppen, die sich mit den Themen Asyl und Rassismus beschäftigen. Die Demokratiebewegung gegen das Polizeigesetz und Gruppen, die aus den sozialen Auseinandersetzungen kommen, gegen Wohnungsnot, Altersarmut und Pflegenotstand aktiv sind und nicht zuletzt Bewegungen, die sich für die Gleichbehandlung aller Geschlechter und sexueller Orientierung einsetzen. Genau so muss das sein.
Zuletzt vielleicht noch mal die Frage, welches politische Problem hat für euch Priorität und liegt euch sehr am Herzen?
Ja, Problem und Problemlösung, ganz kurz auf einen Begriff gebracht, Stärken des Völkerrechts, Atomwaffenverbotsantrag unterschreiben und ratifizieren, abrüsten und zwar waffentechnisch und ideologisch.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okerwelle 104,6. Das Friedensbündnis trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat in der reformierten Gemeinde am Wendentorwald 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info, wo man sich über einen Link auch die bisherigen Sendungen, allerdings ohne die schönen Musiktitel, anhören kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Hans.